Einige von Ihnen haben das selbst schon erlebt, manche auch mehrmals. Wenn man als Reisegruppe oder als Reisender in Israel unterwegs ist, dann macht man sich auf die Suche nach biblischen Städten. Man könnte sogar sagen, auf die Suche nach heiligen Orten. Eben solche Städten, wo die einzelnen Erzählungen stattgefunden haben. Und wie Sie sicher wissen, es ist jeweils umstritten. Da gibt es gesicherte Orte und vermutete Orte. Wer von uns weiß schon genau, wo Jesus seine Bergpredigt gehalten hat? Und je nach Vorprägung sagen dann die Archäologen sehr genau oder auch nur sehr vage, wo etwas gewesen sein mag. Es gab früher einen begnadeten Benediktinermönch, Bargil Pixner heißt er. Er war zugleich Archäologe und über ihn gibt es einen richtig netten Spruch. Der hat nämlich irgendwie alles lokalisieren können, wusste erstaunlich genau, wo was passiert ist. Man spürte natürlich, er hatte ein geistliches Anliegen, wollte den Menschen auch was zeigen, wollte Andachtsstätten auf die Weise gründen. Und er ist selber viel vorsichtiger damit umgegangen, als es ihm zugeschrieben wurde. Dennoch, dieser Spruch von Kritikern mit freundlichem Augenzwinkern formulierte einer mal, Bargil hat sogar den Ort gefunden, den Jesus nicht hatte, wo er sein Haupt niederlegen konnte. Das spielt natürlich auf ein bekanntes Jesuswort an. Das waren zwei Neugierige, die dann zu Jüngern berufen wurden. Die fragten mal Jesus, wo er denn sein Zuhause habe. Und Jesus sagte, es gibt keinen festen Ort, wo ich mein Haupt niederlege. Und das ist bemerkenswert. Es gab zwar mehrere Häuser, in denen Jesus mit Sicherheit öfters übernachtete, zum Beispiel im Haus des Petrus in Kapernaum oder im Haus von Maria und Martha und Lazarus in Bethanien. Aber Jesus selbst hatte keine feste Adresse. So als ob schon in den Evangelien von Anfang an die Botschaft steckt, wenn du Gott finden willst, dann geh nicht an einen bestimmten Ort, sondern geh zu Jesus. Wir haben heute als Predigttext eine Geschichte aus der Zeit der Erzväter im Alten Testament. Dort hat Jakob einen ziemlich provisorischen Ort gefunden, wo er sein Haupt niederlegte. Ein Stein hatte er sozusagen als Kopfkissen. Hören wir auf 1. Mose 28 ab Vers 10. Aber Jakob zog aus von Beersheba und machte sich auf den Weg nach Haran und kam an eine Stätte, da blieb er über Nacht, denn die Sonne war untergegangen. Und er nahm einen Stein von der Stätte und legte ihn zu seinen Häupten und legte sich an der Stätte schlafen. Und ihm träumte, und siehe, eine Leiter stand auf Erden, die rührte mit der Spitze an den Himmel. Und siehe, die Engel Gottes stiegen daran auf und nieder. Und der Herr stand oben darauf und sprach, ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abraham und Isaaks Gott. Das Land, darauf du liegst, will ich dir und deinen Nachkommen geben. Und dein Geschlecht soll werden wie der Staub auf Erden. Und du sollst ausgebreitet werden gegen Westen und Osten, Norden und Süden. Und durch dich und deine Nachkommen sollen alle Geschlechter auf Erden gesegnet werden. Und siehe, ich bin mit dir und will dich behüten, wo du hinziehst. Und will dich wieder herbringen in dies Land. Denn ich will dich nicht verlassen, bis ich alles tue, was ich dir zugesagt habe. Als nun Jakob von seinem Schlaf aufwachte, sprach er, fürwahr, der Herr ist an dieser Stätte, und ich wusste es nicht. Und er fürchtete sich und sprach, wie heilig ist diese Stätte. Hier ist nichts anderes als Gottes Haus, und hier ist die Pforte des Himmels. Und Jakob stand früh am Morgen auf und nahm den Stein, den er zu seinen Häupten gelegt hatte, und richtete ihn auf zu einem Steinmal und goss Öl obendrauf und nannte die Stätte Bethel. Bethel. Wir kennen sonst Bethlehem. Bethlehem. Da steckt das Wort Bet drin, Haus. Bethlehem heißt Haus des Brotes, weil dort wahrscheinlich viele Bäcker waren. Und Bethel heißt Haus Gottes. Da also wohnt Gott, könnte man sagen. Aber ein Gebäude stand dort gar nicht. Erst viel später ließ König Jerobeam an dieser Stelle einen Tempel errichten. Aber hier war es nur ein unscheinbarer Stein. Und was über diesen Stein erzählt wird, ist eine ganz geheimnisvolle Verbindung aus Traum und Realität. Denn so viel ist klar, Jakob hat geschlafen. Und als er aufwachte, gab es für ihn eben nicht mehr zu sehen als nur den Stein, wo er gelegen hatte. Nur ein Traum. Und doch ein spezifischer Ort, ein heiliger Platz. Nichts Geringeres als der Ort, wo der Himmel die Erde berührt. In diesem Traum heißt es, Bild ist es ganz bildhaft ausgedrückt, diese Verbindung von Himmel und Erde, bildhaft mit einer Leiter, wie es bei Luther heißt. Wenn wir vom hebräischen Urtext ausgehen, müssen wir eher von einer Art Rampe sprechen, also einer Freitreppe in den Himmel. Die Engel auf dieser Himmelsleiter oder Himmelstreppe haben dann auch keine Flügel, wie gerne in den Kunstwerken zu dieser Vision dargestellt wird, sondern sie stehen auf einer stabilen Treppe oder Rampe. Und sie gehen hinauf und herunter. Also es geht ganz buchstäblich um den Ort, der Durchlass bietet, die Tür von der himmlischen Welt in die irdische Wirklichkeit hinein und zurück, das Eintrittstor Gottes in unsere Welt. Das ist die Vision, der Traum des Jakob. Natürlich ist das noch an eine ganz andere Raumvorstellung gebunden, die der biblischen Zeit mit Gott im Himmel, der über uns ist, aufbauend auf der Erde als horizontale Scheibe gedacht, mit einem Firmament darüber und dahinter eben die Wirklichkeit Gottes. Und wir heute sagen zu Recht, Gott ist doch nicht irgendwo im Himmel im Sinne einer vertikalen Ebene, sondern er ist allgegenwärtig. Und wir sollten generell aufhören, in unseren räumlichen Dimensionen zu denken, wenn wir über Gott reden. Und deshalb ist es auch gut und richtig zu sagen, dass Gott überall ist und deshalb nicht an einem spezifischen Ort. Anders ausgedrückt, aber er ist damit zugleich überall und nirgendwo. Die große Botschaft jener Bethel-Geschichte ist Gottes Festlegung. Ja, natürlich bin ich allgegenwärtig, ich bin überräumlich, ungebunden und frei, aber es gibt einen Ort, wo ich bin, wo ich da bin, wo ich wohne, wo der Himmel die Erde berührt. Und zwar ganz konkret, zunächst ist das Bethel in der Bibel und später dann der Zion in Jerusalem. Bethel als das Haus Gottes. Aber schon in dieser Geschichte selbst ist ja klar, dass damit die Allgegenwart Gottes überhaupt nicht in Frage gestellt ist. Gott sagt schließlich dem Jakob gleich einen Vers darauf zu, dass er ihn behüten will auf dem Weg, den er vor sich hat. Also auch fern von Bethel. Übrigens auch fern von dem Lande Israel. Er geht nach Haran ins Ausland. Aber selbst wenn Gott überall ist, ist er nicht überall so einfach zu finden. Nicht jeder Koordinatenpunkt der Erde ist Gottes Offenbarungsort. Martin Luther hat einmal gesagt, es gibt einen Unterschied, ob Gott da ist oder ob er dir da ist. Die ganze Welt ist Gottes Welt. Aber er teilt sich uns nicht überall mit. Und im Gegenteil, wir können eigentlich nur daneben greifen, wenn wir von uns aus versuchen, ihn einfach nur dort zu finden, wo wir ihn am liebsten hätten. Nein, Gott ist nur da wirklich zu finden, wo er sich zeigen möchte. Das hat Jakob entdeckt. Und das war übrigens die allererste Gottesbegegnung Jakobs, der dann später in der Erzvätererzählung auch den Namen Israel bekommt. Jakob ist der eigentliche Stammvater des Gottesvolkes. Von ihm stammen ja dann auch die 12 Stämme, die 12 Söhne. Es geht hier also um nicht weniger als um die erste Selbstoffenbarung, persönliche Offenbarung Gottes speziell gegenüber seinem Volk. Ihr werdet den Himmel offen sehen und die Engel Gottes hinauf und herabfahren auf mich, sagt dann später Jesus. Natürlich greift er damit unsere so bedeutsame und zugleich geheimnisvolle Traumgeschichte auf. Er greift das auf im Gespräch mit jenem Nathanael, und der Philippus steht wohl auch noch dabei in Bethsaida, die wir vorhin in der Schriftlesung gehört haben. Und er sagt: Ich bin Bethel. Ich bin dieser Ort, wo das, dieser Eintrittsort Ort Gottes in die irdische Wirklichkeit. Und das hat er übrigens vorher auch schon gesagt. Er hat gesagt: Ich habe dich gesehen unter dem Feigenbaum. Wer sonst als Gott selbst kann uns Menschen sehen, selbst wenn sonst niemand zu sehen ist, niemand da ist? Und womöglich hat Nathanael in diesem Moment gebetet und Jesus sagt: Du warst doch schon längst mit mir im Gespräch, du hast nur nicht gemerkt, ich bin Gott selbst, der jetzt zu dir gekommen ist. Ich bin der Ort, wo der Himmel die Erde berührt, ich in Person. Und wir als Christen können unsere Geschichte von 1. Mose 28 gar nicht anders lesen als eine versteckte Christusoffenbarung, eine vorgezogene Christusoffenbarung. Und zwar als Zuspruch, wo er sagt: Ich bin Bethel, ich bin von der himmlischen Welt in die irdische Welt hineingekommen und zurück. Später sagt er im Johannesevangelium ganz schlicht: Ich bin der Weg. Als Zuspruch, aber auch als eine Klärung: Ich allein bin der Weg. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Denken wir ruhig bei diesem bekannten Bibelvers an Bethel, an diese Geschichte. Und wissen Sie, es entspricht gerade nicht der Bibel, wenn heutzutage viele Leute sagen, die ganze Welt sei voller Himmelsleitern. Ein exklusives Bethel braucht es gar nicht mehr zu geben. Jeder könne seine Gottverbundenheit herstellen im Erleben der Natur, im Erleben der Kunst, in den Regungen der eigenen Psyche, im Herzen. Vielleicht auch in geschichtlichen Prozessen, wie es vor einigen Jahren noch von großen Theologen behauptet wurde. Das alles sei ja Offenbarung. Das alles sei Offenbarung von dem Gott, der doch überall irgendwo die Erde berühren kann, wo der Himmel und die Erde in Einklang miteinander geraten. Also heißt es dann weiter: Brauchen wir diesen Jesus doch gar nicht mehr und den Gottesdienst nicht und das Wort und das Sakrament ist doch gar nicht nötig. Und denken Sie das ruhig auch als eine kritische Note gegenüber dem Lied, das wir nachher anstimmen werden. Da berühren sich Himmel und Erde, wenn wir meinen, dass immer, wenn irgendwie was Besonderes oder Schönes passiert, dass das quasi schon die volle Offenbarung sei. Hören Sie das auch, wenn wir heute 1. Mose 28 lesen. Diese uralte Geschichte erinnert uns daran, dass Bethel ein spezieller Ort war. Man kann auch sagen, einst der Nabel der Welt, später dann war es Jerusalem. Aber seit Jesus Christus gibt es nicht mehr diesen im topografischen Sinn einen Ort, sondern die Person des Menschgewordenen. Er ist die Kontaktstelle zwischen Himmel und Erde. Er ist Bethel, das Haus Gottes. Und noch etwas wollen wir aus unserer geheimnisvollen Nachtgeschichte mitnehmen. Als Jakob aufwachte und sich bewusst wurde, an was für einem Ort er dort gelegen hatte, da heißt es, er fürchtete sich. Nicht, weil es noch dunkel war, etwas gruselig in einer einsamen Gegend. Nein, er fürchtete sich, weil er Gott begegnet ist. Wir haben letzte Woche auf der Seniorenfreizeit über das Vaterunser nachgedacht und sind dabei neu ins Nachdenken gekommen, was es heißt, einerseits zu Gott wirklich vertrauensvoll Vater sagen zu dürfen, aber dann gleich im nächsten Satz zu beten, dein Name werde geheiligt. Du bist heilig und dir gebührt Ehrfurcht und Respekt. Und ich sagte den Senioren und nun noch heute Ihnen, nach meiner Überzeugung liegt aktuell in unserer Jugendarbeit, ja auch in der Konfirmandenarbeit, eine der größten Herausforderungen darin, den Jugendlichen wieder neu zu vermitteln, dass unser Gott heilig ist. Frühere Generationen, die mussten die Liebe Gottes, die Nähe Gottes für sich entdecken, im Kontrast zu einem Gottesbild, das einem nur das Fürchten lehrte. Und heute gilt es, wieder ein Gespür dafür zu wecken, dass Gott eben kein überdimensionales Kuscheltier ist oder sowas, nicht nur ein harmloser Papa, sondern ein Vater, dessen Namen geheiligt wird. Ein Gott, der unverfügbar bleibt und dem im guten Sinn Ehrfurcht gebührt. Ich finde nach wie vor kein besseres Wort für diesen tiefen, auch demütigen Respekt gegenüber der Einzigartigkeit und Heiligkeit des ewigen Gottes. Aber ich möchte noch eine andere Blickrichtung auf unsere Bethel-Geschichte hinzufügen. Wir sollten nicht vergessen, wer damals dieses Traumerlebnis bzw. diese Gottesoffenbarung empfangen hat. Jakob war auf der Flucht. Unser Gott offenbarte sich nicht nur im allgemeinen Sinn den Stammvater eines Volkes. Er zeigte sich auch nicht nur allgemein der Menschheit, indem er exemplarisch irgendeinem Jakob und dann später irgendwelchen Menschen wie Petrus, Andreas, Johannes und Jakobus gegenübertrat. Nein, dieser Jakob war einer, der auf der Flucht war, weil er vorher seinen Bruder betrogen hatte. Und jetzt hineinverwoben in geradezu eine Familienstammesfehde. 20 Jahre seines Lebens war er als Flüchtling im Exil. Es war gar nicht klar, ob er überhaupt wieder zurückkehren konnte, nachdem er seinen Bruder ausgetrickst hatte. Das war kein Heiliger, sondern ein Halunke. Und im Kapitel vor unserer Geschichte wird deutlich, dass er bis auf eine Zufluchtsstätte im Ausland bei seinem Schwiegervater Laban gar keine Heimat mehr hatte, keinen Halt und genau genommen auch kein Ziel. Und in diese Situation hinein zeigt sich Gott. Die große Bethel-Offenbarung wird einem Abgehängten zuteil, einem Zukunftslosen, einem eigentlich durch und durch Unwürdigen. Und jetzt erhält er Gottes Zuspruch nicht durch eine List, wie damals vor 20 Jahren mit dem Erbsegen, sondern er erhält den Zuspruch durch Gottes freie Entscheidung, seine Erwählung, können wir auch sagen. Und auch das gehört zu den Grundmustern der Bibel. Gottes Himmelstür öffnet sich durch Gottes Entscheidung, und zwar für Menschen, die es gar nicht verdient haben. Und so war es in Bethel und so war es auch bei Jesus und so ist es bei Jesus bis heute. Und wenn wir uns nachher hier am Altar unter dem Kreuz versammeln, wenn wir das Abendmahl feiern, dann als eine Gemeinde, die gewissermaßen in das Allerheiligste des Tempels hineinstolpert und sich wundert und staunt über die Barmherzigkeit Gottes. Du willst mit mir Gemeinschaft haben? So ist es doch beim Abendmahl. Wir schreiten nicht wie stolze Fürsten über die Türschwelle des Tempels, sondern wir stolpern unbeholfen hinein, weil wir spüren, wie unfassbar großzügig unser Gott ist, dass er mit uns zu tun haben will. Denn wir sind doch wie Jakob, keine Heiligen, sondern Halunken. Bethel, der exklusive Ort Gottes, das war das Erste. Und Bethel, der Ort der Gnade für einen Menschen, der auf der Flucht ist, weil er etwas ausgefressen hat. Und ganz kurz noch ein Drittes, womit ich schließen möchte. Bethel ist auch der Ort der Verheißung. Wie heißt es dort? Ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abraham und Isaaks Gott. Und dann heißt es weiter, dein Geschlecht, also deine Erbabfolge, deine Familie, das, was dich ausmacht, soll gesegnet werden und sich ausbreiten. Und andere sollen durch diese Familie, durch dein Volk gesegnet werden. Und dann am Schluss, und siehe, ich bin mit dir und will dich behüten, wo du hinziehst, und dich wieder herbringen in das Land. Denn ich will dich nicht verlassen, bis ich alles tue, was ich dir zugesagt habe. Es geht um ein Volk und um ein Land. Und der Geflohene, der sein Land damals schleunigst verlassen musste, bekommt dieses Land dann aufs Neue zugesprochen. Kein Wunder, dass viele fromme Juden, die heute in Israel leben, diese Geschichte lieben. Und er und seine Nachkommen sollen Segensträger werden für alle Generationen auf Erden. Da wird eine Segenszusage wiederholt, die wir schon von Abraham und Isaak kennen. Gott knüpft an das Vorige an und führt es weiter. Und wir, ich bin überzeugt, wir sind heute Teil dieser Segensgeschichte, die damals begonnen hat, über Abraham, Jakob, weiter Mose und David. Die ging zunächst nach Jerusalem und mündete dann ein in das weltumspannende Heil in Jesus Christus. Wir sind Teil dieser Segensgeschichte und dürfen diesen Segen auch für uns ernst nehmen. Siehe, ich bin mit dir und ich will dich behüten, sagt Gott. Ich will dich nicht verlassen, bis ich alles tue, was ich dir zugesagt habe. Davon leben wir, jetzt und auch einmal in Ewigkeit. Amen.